Einleitung. Zu wissen, dass von wohl 1800 Millionen Menschen über ein Drittel die Jesus-Religion bekennt, lässt uns den Blick nach deren Urheber richten. Nicht nur weist die Überlieferung empfindliche Lücken auf, auch das überlieferte Bild zeigt eine Beschaffenheit, die der vernünftigen Erkenntnis widerstreitet. Wir haben es bei Jesus mit einem Menschen zu tun, der einst lebte, aber Geheimnisse stricken um seine geschichtliche Gestalt schon in dem Augenblick enge Maschen, da sich eine früheste Niederschrift ihrer bemächtigt. Die Einteilung der Weltreligionen lässt sich verschieden treffen. Man kann die Lage, die Gestalt, die räumliche Richtung, wohin die Verehrung gespendet wird, ins Auge fassen. Wichtig ist auch, in welcher Art ein Glaube zum Bekenntnis wird, ob er an das Erdenleben eines Menschen anknüpft oder nicht, ob er zahlenmäßig ein, zwei oder mehr Götter für seine Verehrung in Anspruch nimmt, ob die angebeteten göttlichen Wesen der Geschlechtswahl unterliegen, ob sie männlich oder weiblich sind. Verehrungsrichtung: abwärts Erde, aufwärts Himmel. Anzahl der Verehrungsgegenstände: Vielgötter, die Zahl 2, ein Gott, die Zahl 1. Wahrnehmungsunterschied: Lichtgrade, dunkel, hell. Geschlechtsunterschied ohne Kindesbeziehung: Weibsgötter, Mannsgötter, mit Kindesbeziehung: Muttergottheiten, Vatergottheiten. Mit oder ohne menschliches Zutun: Schicksal, Erlösung. Zivilisationsunterschiede: primitive Wesen, Kulturgötter. Geografisch-historische Abfolge: erdgebundene und geschichtslose Religionen, Mittelmeergebiet. In diesem Spiegel lässt sich von der Gestalt des biblischen Jesus je eine der rechts liegenden Rubriken mit einer seiner Eigenschaften versehen. Diese 7 Merkmale finden sich jedoch in der ältesten Jesusgestalt des Urchristentums nicht anders vor, als dass das Gegenteil der betreffenden Eigenschaft nicht ebenfalls im Unterton irgendwie mitschwänge. Heute, wo das vermeintliche Altertum frühe, ungeahnte Zeitfernen hinter sich zu einem müden Mittelalter zusammengedrückt erscheint, bildet für die allgemeine Religionsgeschichte jenes Hufeisen, das der Ostrand des Mittelmeeres bildet, eine sichere Klammer. Es ist die monarchische Religionsform, jener Glaube an den einen Gott, der seine Hand zur Weltherrschaft erhebt. Wo dieses ostmittelmeerländische Hufeisen sich scheitelt, hat der historische Vorgang des Jahweismus in einer tausendjährigen Entwicklung sich vollzogen. Seine weltbeherrschende Urkunde liegt mit der christlichen Bibel in unser aller Händen. Gegen das Alte Testament bildet freilich das Neue, die ebenbürtige Urkunde einer völlig veränderten Religionsstufe. Das ihm gebührende Verständnis ist nicht vom Römerbrief des Paulus, sondern von der Jesusgestalt der drei ersten Evangelien aus zu gewinnen. Gewiss lebt das Urchristentum von einer Lehre, aber diese Gotteslehre wird keineswegs in einer begrifflichen oder gesetzgeberischen Form angeboten. Die drei ersten Evangelien schildern in einem lehrenden menschlichen Vorbilde zugleich den eingeborenen Sohn Gottes, dem die Welt untertan werden müsse. Alle folgenden Bücher des Neuen Testaments führen nur eben diese Meinung von Jesus weiter aus. Vielerlei fällt in Betracht. Zunächst die Gedankenwelt des Alten Testaments, das, was Jesus selbst das Gesetz und die Propheten nennt. Von größerem Belang sind die zeitgenössischen spätjüdischen Schriften, welche etwa in die ersten Jahrhunderte sowohl vor als nach unserer Zeitrechnung fallen. Ein weiterer Vergleichspunkt ist natürlich die profane Literatur der Zeit, das griechische und römische Schrifttum der alexandrinischen Kulturepoche mit ihrer Gemeinsprache Koine, in der auch das Neue Testament abgefasst ist. Allein die drei Evangelien liegen so umpanzert von der altrabbinischen Gedankenwelt mit ihren Sprichwörtern und Schulanekdoten, dass sie nur im merkwürdigen Falle der Pythagoras-Legende unter außerjüdischem Einfluss stehen. Endlich muss ganz deutlich erkannt werden, wo die entscheidende Schwierigkeit ihrer Durchforschung liegt. Sie liegt in der Unmöglichkeit, mit Sicherheit zu entscheiden, was Jesus gesagt hat und was ihm die Urgemeinde an Worten und Handlungen von ihr aus zuschreibt. Am besten fährt man bei der Neigung, die synoptische Überlieferung im Großen und Ganzen für konservativ und zuverlässig zu halten, sobald die Forschung nichts versäumt, um den Anteil der Urgemeinde in jedem einzelnen Falle möglichst scharf und deutlich herauszukehren. Zum angestrebten Verständnis verhilft uns bloße Kritik nicht. Dieser philologisch-historischen Kritik zu geben, was ihr gebührt, zugleich aber auch für die in den Texten enthaltene lebendige Religion das Verständnis, das echte Psychologie zu vermitteln vermag, nicht zu vernachlässigen, erscheint nach dem heutigen Stande der Evangelienforschung als die dringende Forderung der Stunde. Denn manchem, der sich in die Fülle der Fragen redlich vertieft, enthüllt sich eine Ordnung und Einfachheit des Sachverhalts, auf den er nicht zu hoffen wagte, als er an die verworren aufgehäuften Probleme herantrat.